Papst Paul VI. Wird am Sonntag auf dem Petersplatz selig gesprochen. Der vergessene Papst, so nennt ihn der deutsche Kirchenhistoriker Jörg Ernesti in seiner 2012 erschienenen Montini-Biografie, mit der Ernesti freilich auch antritt, das Bild Paul VI. Zu entzerren. Zunächst drückt der Biograf die These zurecht, Paul VI. Sei sehr modern gestartet und habe dann mit der Enzyklika Humanae Vitae von 1968 gewissermaßen sich selbst revidiert. Ernesti sieht dagegen drei Phasen des Pontifikats.
Paul VI. Fängt mit sehr starken Impulsen an, also er beginnt das Reisen, verlässt also das erste Mal, dass ein Papst nach 150 Jahren Italien verlässt, ein Flugzeug besteigt und so weiter. Er führt das Konzil zu Ende als ein Mann, der sehr stark integrierend wirkt. Moderne Kunst schreibt er sich so auf die Fahnen. Und dann, denke ich, kommen die Jahre nach dem Konzil, die also unerwartete Schwierigkeiten mit sich bringen. Den Priestermangel, Autoritätskonflikte kirchlicherseits, Humanae Vitae. Und da muss er sich selber neu orientieren und neu finden.
Die dritte Phase des Pontifikats sind aus Sicht des Biografen die 1970er Jahre. Viele Beobachter sehen die letzten 8 Jahre Pauls VI. Nur im Vorzeichen des Pessimismus, der Resignation, Restauration und Müdigkeit.
Das kann ich so grob eigentlich nicht sehen, weil er ganz neue Themen auch entdeckt für sich selber. Etwa den Lebensschutz, die Würde des menschlichen Lebens. Er ist also ein großer Prophet gegen den Terrorismus, nicht, bietet sich ja etwa als Geisel an, als die Landshut nach Mogadischu entführt wird. Spiritualität wird ein großes Thema, Vertiefung des Glaubenswissens. All das kann ich nicht verbuchen unter konservativ, resignativ, pessimistisch. Also Paul VI. Ist wirklich jemand, der, vielleicht klingt es etwas plakativ, aber der sich nach dieser Krise um 68 herum neu erfindet und ganz starke Impulse gibt.
Ein erklärter Verehrer von Paul VI. Ist Papst Franziskus. Sein programmatisches Schreiben Evangelii Gaudium, das die Marschrichtung des Papstes aus Argentinien vorgibt, klingt nicht nur schon im Titel nach dem Evangelii Nuntiandi von Paul VI. Dieses Schreiben erschien 1965 und befasst sich auf geradezu prophetische Weise mit der Verbreitung des Glaubens in der Welt von heute.
Nicht wenige halten dieses Dokument für sein stärkstes Dokument, nicht, weil es eben aus einer breiten Beratung entstanden ist.
Auch die Enzyklika Humanae Vitae von 1968 geht auf einen Beratungsprozess zurück. Allerdings entschloss sich Paul VI. In diesem Fall, seinen eigenen Weg zu gehen. In der Frage, ob künstliche Empfängnisverhütung für die katholische Kirche zulässig ist oder nicht, hörte Paul VI. Nicht auf die Mehrheit, sondern auf die Minderheit seiner Berater. Die Frage stellte sich erstmals in den späten 1950er Jahren, als die Pille zuerst in den USA, dann in Europa zugelassen wurde. Schon Johannes der 23. Rief eine kleine Kommission zur Prüfung der Frage ein.
Paul VI. Hat die Dringlichkeit erst recht gesehen, hat die Kommission auf 40 Leute erweitert, auch Laien hinzugenommen, Moraltheologen, Philosophen. Diese Kommission hat bis 1967 gearbeitet und ist mit etwa 2/3 Mehrheit zu dem Schluss gekommen, dass künstliche Empfängnisverhütung im Rahmen einer verantworteten Elternschaft in einer christlichen Familienplanung zugelassen werden sollten. Das Ganze ist dann nochmal überprüft worden von einer Bischofskommission, die zum ähnlichen Ergebnis gekommen ist, auch mit großer Mehrheit. Für meine Begriffe ist für Paul VI. Schon sehr viel früher klar gewesen, wie er sich entscheiden muss. Es ist für ihn eine Gewissensentscheidung gewesen, dass er sich so entscheiden musste, wie er sich entschieden hat.
Paul VI. Habe den Gegenwind, die fehlende Rezeption und den Widerstand in den Medien sogar vorausgesehen, sagt Ernesti.
Allerdings hat sich, das ist auch wiederum beeindruckend, durch diese Proteste nicht beeindrucken lassen. Er erinnert noch in seiner letzten Predigt wenige Wochen vor seinem Tod an Humanae Vitae und einem Freund vertraut er an, er habe im Gewissen richtig entschieden und würde jederzeit wieder so entscheiden. Also im gewissen Sinne hat das etwas Tragisches von der Persönlichkeit her, dass er Impulse gibt bis zuletzt, aber wahrgenommen wird als Papst der Pille, als Pillenpaul.
Der von der Welt enttäuschte und die Welt enttäuschende Papst, dieses Verdikt, das Paul bis heute anhaftet, äußert sich nicht zuletzt in seiner geringen Verehrung durch die Gläubigen. Ganz anders sieht es etwa bei Johannes dem 23. aus. Jörg Ernesti fuhr einmal mit Studierenden nach Norditalien, an die Geburtsorte der beiden Päpste, die nicht weit voneinander entfernt liegen.
Sotto il Monte, Johannes der 23., das ist also eine lebendige Volksverehrung. Also da haben Zehntausende von Müttern nach guten Geburten ihre Babylätzchen aufgehängt in dem Heiligtum. Und da sehen Sie Beter und Leute auf Knien und Rosenkranzstände. Fahren Sie 70 Kilometer weiter nach Osten, nach Brescia, an den Geburtsort Pauls VI. Dort finden Sie heute eine Bibliothek, ein wissenschaftliches Archiv und eine Sammlung moderner Kunst. Aber keine Rosenkränze, keine Beter, keine Babylätzchen. Für die Studenten ist das eine Schockerfahrung gewesen, das so zu erleben. Aber im Grunde genommen macht es die Persönlichkeit dieser beiden Männer deutlich.
Und doch sei gerade Giovanni Battista Montini, Paul VI., ein außerordentlich mitfühlender Mann gewesen. Ein Mann, der alle Probleme in eigener Person durchlebt, wie einer seiner Sekretäre sagte.
Dieser selbe Sekretär sagt, was ihm dann den Schlag am Ende gegeben hat, Colpo Mortale, sagt man auf Italienisch, ist die Entführung eines Aldo Moros gewesen, des Vorsitzenden der italienischen Christdemokraten, den er als jungen Studenten begleitet hatte in seiner Studentengruppe, für dessen Freilassung er sich eingesetzt hat. In diesen Wochen hat er so stark abgebaut, gesundheitlich April, Mai 1978, weil er ein Mann ist, der die Sachen an sich ranlässt, weil er ein Mann des Dialoges ist, ein Mann, der im Gespräch war. Und meine ich auch nach Humane Vitae, mit denen, die diese Position, die er vorgetragen hat, abgelehnt haben, im Gespräch geblieben ist. Ein nachdenklicher Papst, der im Grunde genommen ein großes Gespür hat für den modernen Menschen, für Menschen, die in Großstädten leben, für moderne Künstler, weil er selber ein Großstadtmensch gewesen ist, weil er selber ein Großbürger gewesen ist. Das ist ein liberales, bürgerliches Elternhaus gewesen, großbürgerliches Elternhaus in Brescia, aus dem er kommt. Und das bringt er ein mit ins Papsttum. Es ist ja gut, dass nicht nur Ordensgründer selig gesprochen werden, italienische, sondern auch mal Intellektuelle und vielleicht auch kritische Intellektuelle, die aus dem Großstadtmilieu kommen. Und so sehe ich Paul VI. Ne?
Auf vielen Ebenen war Paul VI. Außerordentlich fortschrittlich. Schon die Tatsache des Reisens allein, die Besuche in der ganzen Welt waren für den Papst sehr strapaziös, erinnert Biograf Ernesti.
Die letzte Reise, die ihm vom Libanon bis nach Australien geführt hat, da ist er mehrere Male auch kollabiert. Es ist auch ein Attentat auf ihn verübt worden, das aber erfolglos war, weil er einen Bußgürtel getragen hat, also einen Stahlgürtel um den Leib. Also das Messer, das dann auf ihn abgezielt worden ist, das hat ihn nicht erreichen können. Die Reisen sind hochstrapaziös für ihn gewesen, aber es steht ein theologisches Konzept dahinter. Reisen sind eine Form von Universalität der Kirche. Also nicht alle Ortskirchen müssen sich, und das ist ganz dem Konzil verpflichtet, müssen sich nach Rom orientieren, das wäre Zentralismus, sondern das Petrusamt muss erlebbar sein in den Kirchen. Petrus muss vor Ort gehen und dadurch die Kirchen, die Ortskirchen aufwerten und auch ernst nehmen.
Franziskus spricht Paul VI. Jetzt zum Abschluss der Synode zu Ehe und Familie selig. Paul VI. War es, der 1965 das Instrument der Bischofssynode ins Leben rief. Auf gewisse Weise ist die Synode das vatikanische Gegenstück der Reisen des Petrus in die Welt.
Der Wunsch nach stärker kollegialer Arbeit, nach Ausdrucksformen dieser Kollegialität, die man im Konzil erlebt hat, ist im Konzil selbst schon unter den Konzilsvätern des Zweiten Vatikanischen Konzils laut geworden, aber die eigentliche Initiative ist von Paul VI. Ausgegangen für diese Synode und die Art und Weise, wie die Synode bis heute organisiert wird, trägt ja auch seine Handschrift, nicht, als beratendes Organ, das die Weltkirche repräsentiert, nicht nur die Kurie, als ein Organ, was gewissermaßen theologische Kompetenz von außen her in die vatikanische Arbeit hineinträgt. Das ist so ganz, denke ich, der Stil Pauls VI., der dialogische Stil Pauls VI., könnte man sagen.